Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Stammt SARS-CoV-2 aus einem Labor oder doch von einer Fledermaus? Dieser Frage weichen Politiker sowie deren Experten bis heute immer weiter aus. Im Zentrum der sogenannten Labortheorie steht das Institut für Virologie im chinesischen Wuhan. Zu den Gegnern der sogenannten Labortheorie gehörten der US-Immunologe Anthony Fauci wie auch der deutsche Virologe Christian Drosten. E-Mails und Fotos belegen jedoch jetzt Stück für Stück eine Verbindung der beiden Regierungsberater nach Wuhan. Über die aktuellen Erkenntnisse spreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Tobias Ulbrich, der sich mit seiner Kanzlei unter anderem auf Impfschäden spezialisiert hat. Schönen guten Tag, Herr Ulbrich.
Ich grüße Sie. Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Ulbrich, zu Beginn der Corona-Zeit im Jahr 2020 wurde international angeregt darüber diskutiert, ob das Virus aus einem Labor in Wuhan stammt. Sowohl die chinesischen Behörden als aber auch renommierte Experten wie Anthony Fauci und Christian Drosten widersprachen dieser Theorie vehement. Wie haben Sie diese Debatte damals verfolgt?
Für mich wirkte es so, wie jemand, der gerade wegläuft und etwas gestohlen hat und auf andere zeigt, haltet den Dieb. Letztendlich muss man sagen, aufgrund der starken Involvierung in der Vergangenheit bei der Entwicklung, insbesondere bei SARS-CoV und auch bei anderen Viren, musste Herrn Drosten bekannt gewesen sein, was und wie entwickelt worden ist. Und auch Herrn Dr. Fauci musste es bekannt sein. Denn das, was ich mache als Anwalt, ich kombiniere unterschiedliche Quellen, nämlich die rechtlichen Quellen auf der einen Seite und die wissenschaftlichen Quellen auf der anderen Seite. Und führt man beide zusammen, verdichtet sich es ziemlich hart in die Richtung, dass es eben keinen natürlichen Ursprung hat.
Recht früh wurde ja auch bekannt, dass das Institut für Virologie in Wuhan möglicherweise finanzielle Mittel von der US-Regierung erhalten hatte, und zwar explizit für die Forschung an Coronaviren. Wie war das Verhältnis zwischen den USA und dem Wuhan-Labor in diesem Punkt? Was ist bekannt?
Also Dr. David Martin hatte ja sehr früh im Rahmen seines sogenannten Fauci-Dossiers schon im Januar 2021 im Corona-Ausschuss dazu Auskunft erteilt und hat mitgeteilt, dass eigentlich das ursprüngliche SARS-CoV-Virus in 2007 durch das CDC in den USA patentiert worden ist. Es sei dann 10 Jahre lang als Geheimpatent verschlüsselt gewesen und im Jahre 2013 habe die NIH die Verwertungsrechte an diesem Patent gekauft und habe dann in diesem Zusammenhang auch das Wuhan Institute of Virology beauftragt, unter Zahlung von 15 Millionen US-Dollar an dem Spike-Protein des SARS-CoV-Virus weiterzuarbeiten. Die Ergebnisse seien dann 2015 veröffentlicht worden, so Dr. David Martin in seinem Papier.
Inwieweit war Anthony Fauci in all das involviert? Immerhin galt der Immunologe als wichtigster Regierungsberater am Anfang der Corona-Zeit.
Ja, immerhin soll es sich bei dem SARS-CoV-Virus um ein sogenanntes rekombinantes Virus handeln, das also als künstliche Chimäre aus mehreren bekannten Viren zusammengesetzt worden sei. Diesbezüglich beruht die Technologie auf einem Patent aus 2002, das Ralph Baric und Yont und Curtis zusammen patentiert lassen haben. Und aus dieser Technologie ist dann eben dieses rekombinante Virus SARS-CoV entstanden, dass die CDC patentieren ließ. Also der Patentinhaber ist auch gleichzeitig immer derjenige, der dann bestimmt, was mit dem Virus geforscht werden kann und wie es mit den Forschungen letztendlich weitergeht und daher eben auch die Verwertungsrechte der NIH. Ich fand es deshalb interessant, weil jetzt derzeit die NIH Lizenzgebühren derzeit bei den Impfherstellern begehrt. Moderna soll schon gezahlt haben nach einer Reuters-Mitteilung und BioNTech habe sich der Zahlung der Lizenzgebühren für Spike-Protein oder den P2-Lock aus dem Spike-Protein verweigert.
Nun gibt es eine Reihe von E-Mails aus der Zeit, die über die Jahre bis heute Stück für Stück an die Öffentlichkeit gekommen sind. Was legt dieser Schriftwechsel auch in Bezug von Anthony Fauci nahe?
Dass er deutlich mehr wusste, als er selber zugegeben hat. Es gibt ja die sehr interessanten Anhörung mit Senator Powell, wo ihm jeweils immer stückchenweise vorgehalten worden ist, der denn alles viel mehr wusste, was er zuvor geleugnet hatte. Insbesondere eben die Fragestellung, ob es sich hierbei eben um Gain-of-Function-Forschung, also um eine neue Funktion des Virus handelt, nicht nur von Tier zu Tier, sondern auch von Mensch zu Mensch übertragbar zu werden durch diese Art der Forschung.
Hat Herr Fauci selbst auf die Vorwürfe reagiert?
Ja, er verwies alles zurück und er hat auch gesagt, dass zunächst erstmal gar kein Auftrag erteilt worden ist. Das ist ja dann durch den NIH-Auftrag widerlegt worden, auch durch die Zahlung widerlegt worden. Er hat dann gesagt, ja gut, wenn denn schon ein Auftrag erteilt worden ist, dann sei es aber keine Gain-of-Function, weil man zuvor eben die Gain-of-Function-Definition in den USA geändert habe.
Was Anthony Fauci in den USA war, das war in Bezug auf die Medienpräsenz zumindest in Deutschland der Virologe Christian Drosten. Er ist ja auch der Erfinder des PCR-Tests. Irgendeine Verbindung zu dem Labor in Wuhan hatte er immer wieder verneint. Sie haben vor wenigen Wochen aber Fotos veröffentlicht, die möglicherweise etwas anderes zeigen. Was ist dort zu erkennen?
Ja, da sind einige Mitarbeiter eben des Wuhan Institute of Virology und der dortigen Klinik, die in deutsch-chinesischer Freundschaft dort auch von der Bundeskanzlerin im September 2019 besucht worden ist. Auf diesem Bild ist eben zu sehen, dass sich die Herrschaften alle gegenseitig doch seit dem Jahre 2015 schon bereits kannten. Denn das Foto, was ich veröffentlicht habe, stammt aus einer Veranstaltung von Herrn Gröhe, die 2015 abgehalten ist.
Das Symposium, auf dem Herr Drosten da 2015 zugegen war, wurde von einem deutsch-chinesischen Forschungsbereich der Universität Essen organisiert. Könnte das Treffen verschiedener Corona-Akteure dort nicht auch einfach reiner Zufall gewesen sein?
Davon darf man nicht ausgehen. Aufgrund der intensiven Forschung, die arbeitsteilig in der ganzen Welt verteilt gewesen ist. Denn auch Herr Drosten selbst hat ja zum SARS-CoV-Virus mehrfach publiziert und auch zu eigenen Bestandteilen des SARS-CoV-Virus. Und ich gehe nicht davon aus, dass er aus freien Stücken daran selbst arbeitete, sondern dass es im Auftrag erfolgte und auch diesbezüglich, weil ja der Patentinhaber, die CDC, ist eine enge Kommunikation mit Fauci bestand.
Welche Bedeutung hätte es auch juristisch, wenn diese Labortheorie sich eben doch als richtig herausstellt und wenn führende Akteure westlicher Forschung dies versucht haben zu verschleiern?
Ja, das hat letztendlich erhebliche internationale Komplikationen, die es nach sich zieht. Dann stellt sich heraus, dass im Rahmen eben der Gain-of-Function-Forschung die künstliche Chimäre SARS-CoV-2 letztendlich darauf beruht, dass auf SARS-CoV aufbauend weitere Gain-of-Function-Forschungen gemacht worden sind. Dann weisen natürlich die Urheber nach China und in die USA zurück. Und die ganze Welt, die davon betroffen war und auch Deutschland, wird natürlich schon darüber nachzudenken haben, ob nicht jemand gegenüber die Rechnung zu präsentieren wäre für dieses Virus.
Einige Beobachter sagen, die Ursprungsfrage, die wird deshalb eigentlich nie ans Licht kommen, weil die Labortheorie zutrifft und dann ja an China mögliche Haftungsfragen in Milliarden- oder Billiardenhöhe herangetragen werden. Schließen Sie sich dieser Einschätzung an?
Ich schließe mich eher dann der Einschätzung an, es müsste die Frage sein, wer tatsächlich Eigentümer des Patents ist, an dem gearbeitet wurde. Jedenfalls die Verwertungsrechte hatte zu dem Zeitpunkt die NIH. Sollte sich herausstellen, dass das SARS-CoV-2 eben ein Folgeprodukt der Gain-of-Function-Forschung gewesen ist, die die NIH betrieben hat, dann war das Wuhan Institute of Virology lediglich Auftragnehmer der NIH, die aufgrund eben eines Virus, das in den USA patentiert worden ist, fortgesetzt worden ist. Das müssen Sie sich so vorstellen, als würde Ihr Hund eben auf der Straße entlaufen und woanders Schaden anrichtet. Dann hat immer der Halter letztendlich des Hundes dafür Sorge zu tragen, den Schaden auch wieder zu regulieren oder deren entsprechende Hundehalterversicherung. Und so ähnlich ist es dann hier auch, wenn ein Virus, das eben in den USA patentiert worden ist und dann eben mit Zustimmung des Patentinhabers mit Gain of Function in diese Richtung getrieben worden ist, tatsächlich dann auf irgendeine Art und Weise durch Laborunfall oder eben nicht durch Laborunfall ins Freie gesetzt worden ist.
Lassen Sie uns von Gain of Function noch zu einer anderen Forschung kommen und das ist die an einem Impfstoff gegen SARS-CoV-2, der ja ab 2021 dann international verteilt wurde. Ihre Rechtsanwaltskanzlei hat sich auf Impfschäden spezialisiert. Warum sind Sie diesen Schritt mit Ihrer Kanzlei gegangen?
Ja, es gab in 2022, seit Mai 2020 sind wir erst in diesem Segment unterwegs. Die ersten Veröffentlichungen zu Impfschäden bereits im März durch die Welt und auch durch das ZDF. Das war die Initialzündung, auch tatsächlich die gesundheitlichen Schäden in den Fokus der Kanzlei zu nehmen und sich eben Geschädigten anzunehmen, weil die Nachfrage in dem Segment unglaublich hoch ist, aber keiner der Anwälte oder kaum Anwälte auf dem Markt sich des Themas tatsächlich annehmen.
Ist es nicht so, dass einem Ärzte teilweise bei gewissen Symptomen sogar geraten wird, dass die Analyse eher Long-Covid lauten sollte als ein Impfschaden, weil dann Versicherungen eher einspringen?
Es geht eher um die Frage, ob ich behandelt werde und natürlich, ob die Versicherung, die Krankenversicherung dann die Behandlung zahlt. In vielen Arztpraxen werden Impfgeschädigte, die definitiv einen Impfschaden haben, erst gar nicht behandelt und wieder zu anderen Ärzten weitergeschickt. Diese wahnsinnige Tortur, Ärzte zu suchen, die kennen die Impfgeschädigten nur allzu gut. Es gleicht einem Spießrutenlauf sondergleichen. Es gibt aber auch in der Zwischenzeit einige Ärzte, die auch sich des Themas der Impfschäden angenommen haben und wissen, wie man das behandelt.
Im öffentlichen und medialen Diskurs, da scheinen Impfschäden so gut wie gar keine Rolle mehr zu spielen. Auch scheint man die gemachten Fehler, politischen Fehler eher nach hinten zu drücken. Man will nach vorne schauen. Welche Bedeutung haben Impfschäden denn tatsächlich heute noch? Die Impfquote ist ja zumindest nach unten gegangen.
Die Impfschäden weiten sich nach meinem Kenntnisstand und nach dem, was wir in der Kanzlei erleben, immer weiter aus. Sie werden jetzt erst tatsächlich sichtbar und viele erkennen für sich erst jetzt sehr spät, dass nicht irgendwelche gesundheitlichen sonstigen Schäden in ihrem Körper entstanden sind, sondern dass sie einen Zusammenhang zur Impfung aufweisen. Die ganzen Muster, was tatsächlich der Impfung zuzuweisen ist, wird erst lang bekannt, sodass auch erst einigen jetzt schwant, was mit ihrem Körper tatsächlich los ist. Die ganzen kardiovaskulären Schäden, ich hatte ja auch kürzlich zu den viel mehr Feuerwehreinsätzen eben in Berlin berichtet, aber auch überall in Deutschland sieht man, dass die Noteinsätze eben in Bezug auf Herzinfarkte und Schlaganfälle signifikant zugenommen haben. Aber auch in den anderen Bereichen der neurologischen Schäden nehmen die Schäden immer weiter zu, sodass auch da sozusagen ein Bewusstsein dafür entsteht, dass ein Zusammenhang zur Impfung bestehen könnte.
Sagt der Rechtsanwalt Tobias Ulbrich und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Gerne.